Sukhothal. Kultur,
wo unter tut geht.
Deutschunterricht, Beratung bei der Wohnungssuche und seelische Unterstützung während dem Asylprozess. Die Kirchen der Schweiz engagieren sich mit den unterschiedlichsten sozialen Projekten. Um die Rolle der Religion im Bereich der sozialen Arbeit geht es heute bei Subkutan. Wird unter dem Deckmantel der sozialen Arbeit missioniert? Und ist es nicht problematisch, wenn jemand davon überzeugt ist, dass sein eigener Glaube auch anderen hilft? Wo sind die Grenzen zwischen Nächstenliebe und Mission? Subkutan ist nach einer kurzen Winterpause zurück. Mein Name ist Zita Bauer und ich werde euch die nächste halbe Stunde begleiten. Subkutan. Ganz viele Lehrerinnen und Sozialarbeiter sind Mitglieder von Freikirchen. Die sozialen Berufe sind nur ein Vorwand zum Missionieren. So der Vorwurf. Ist das wirklich so? Und wenn ja, wie kann man das verhindern? Antworten auf die Frage gibt Relinfo. Relinfo ist die evangelische Informationsstelle zu den Themen Kirche, Sekte und Religionen. Der Subkutan-Redaktor Markus Roth hat mit dem Leiter von Relinfo, Georg Schmid, geredet. Er wollte von ihm wissen, ob alle Glaubensgemeinschaften probieren, immer mehr und mehr Mitglieder zu gewinnen.
Das ist bei gewissen Glaubensgemeinschaften so, bei einer grossen Mehrheit der Glaubensgemeinschaften, aber nicht bei ganz allen. Es gibt Glaubensgemeinschaften, die ganz bewusst auf Werbung und auf Mission verzichten, weil sie sich für unnötig anschauen. Aber die grosse Mehrheit der Gemeinschaften ist der Überzeugung, dass man den Eigenglauben, der einem ja so bewegt, der einem wichtig ist, dass man den allen Menschen weitergeben sollte.
Unter welchen Umständen ist es dann legitim, versuchen, den Glauben an andere Menschen weiterzugeben?
Grundsätzlich ist es legitim, dass Religionen, die das Gefühl haben, sie sollten ihren Glauben weitergeben, dass sie auch für den Glauben Werbung machen. Aber natürlich muss die Werbung für die Religion wie alle anderen Formen von Werbung muss fair sein, muss lauter sein. Also es ist zum Beispiel nicht okay, wenn ich meine Gemeinschaft anders darstelle, als was es denn ist. Das wäre ja unlautere Werbung oder etwas anderes anpreisen, als was die Leute nachher kriegen. Dann darf die Werbung, wie in allen anderen Bereichen, darf die Werbung keine Machtgefälle ausnutzen.
Gibt es religiöse Gruppen in der Schweiz, die ihre Mitglieder gezielt auffordern, Beruf zu wählen, wo solche Machtstrukturen auftreten, mit dem Ziel, neue Mitglieder für ihre Religionsgemeinschaft zu finden?
Nein, das gibt es meines Wissens nicht. Es gibt aber religiöse Bewegungen, die gewisse Berufsrichtungen ein viel höheres Prestige haben als andere Berufe. Das ist zum Beispiel der Bereich Evangelikalismus Freikirche. Oder auch der Bereich Esoterik. Und in beiden Bereichen gilt das Schaffen mit Menschen als ethisch höher qualifiziert als Schaffen ums Geld, mit dem Geld, für das Geld. Darum sind evangelikale Menschen einerseits, aber auch esoterisch interessierte Menschen andererseits in gewissen Berufskategorien, in gewissen Berufskategorien massiv übervertreten.
Glauben Sie, ist das einfach etwas, was sich aus dem Glauben ableitet? Oder ist in einzelnen Fällen vielleicht auch ein bisschen Strategie von einer leitenden Person dahinter, die sich überlegt, damit unsere Gemeinschaft wachsen kann, ist es nützlich, wenn unsere Leute solche Tätigkeiten ausüben?
Nein, das ist keine Strategie. Im Fall von der Freikirche ist es sogar so, dass die Freikirchenvordenker, die Berufswahl von ihren Leser und Predigthörer strategisch beackern. Die entscheiden anders. Es gibt verschiedene Protagonisten im Bereich Freikirche, werden Leute sagen, werden nicht Lehrer, gehen nicht in Pflege, gehen nicht in Sozialarbeit, sondern studieren Jus, studieren ÖK, werden Politiker, schaffen Einfluss, werden reich, dann könnt ihr mit sehr viel Geld eure Gemeinden unterstützen. Das nützt den Gemeinden mehr, wenn ihr millionenschwere Anwalt sind und womöglich noch Regierungsrat oder gar Bundesrat, als wenn wir irgendwo als Primarlehrer oder als Polizist tätig sind.
Glauben Sie, für Einzelpersonen, die jetzt so einen Beruf haben, eben Lehrperson geworden sind oder Krankenpfleger, ist es zum Teil ein Gewissenskonflikt bei der Ausübung von ihrer Tätigkeit? Das Gefühl haben, mit dem Teilen von ihrem Glauben könnten Sie der Person noch viel mehr helfen, als dass sie es im Rahmen von ihrem Beruf machen?
Ganz genau. Es ist genau so, wie Sie es beschrieben haben. Das ist ein grosser Gewissenskonflikt für Der ist aber auch fächerlich orientierte Menschen in sozialen Berufen. Und es gibt immer etwa, in meiner Beratung selber bin ich immer wieder etwa konfrontiert mit Fällen, wo meistens sind es Berufsanfänger, die die Grenzen dann eben nicht kennen und tatsächlich einem Klienten etwas empfehlen, wo aus dem religiösen Bereich kommt, was natürlich nicht geht. Und das führt dazu, dass man in diesen Fällen mit diesen Personen muss ein Gespräch führen und eine Vereinbarung treffen, dass völlig klar ist, was im Beruf geht und was nicht geht. Dann klappt das in der Regel. Und andererseits muss man natürlich schon sehen, und das sagen mir auch die Ausbildungsstätten in den sensiblen Branchen, dass wenn sie die religiös gebundenen, religiös motivierten Personen nicht hätten, dass sie dann nicht einfach Menschen anderer Welt anschauen könnten, zuziehen, sondern zum Teil hätten sie echt nicht in ihre Ausbildungsgänge zu füllen. Also das ist gar keine Option. Das ist nun einmal eine Situation, dass religiös motivierte Menschen in einem sozialen Beruf überrepräsentiert sind. Das wird auch in Zukunft so sein. Und darum muss man als Gesellschaft wissen, wie man damit umgeht.
Sie sehen also keinen Handlungsbedarf?
Also über das heraus, dass man muss die Personen natürlich im Auge behalten, damit sie sich an die Regeln halten und gegen einen falschen Deal machen, sehe ich keinen Handlungsbedarf. Ich sehe auch keine Möglichkeit, wie man handeln könnte. Auch das nicht.
So der Georg Schmid, Leiter von Relinfo, der evangelischen Informationsstelle Kirchen, Sekten, Religionen. Die Informationsstelle wird durch die reformierten Kirchen in der deutschsprachigen Schweiz finanziert. Im Fall, dass man selber Grenzüberschreitungen durch religiöse Personen in Machtsituationen feststellt, bietet Relinfo Beratungen an. Mehr Infos dazu gibt es auf relinfo.ch. Wie funktioniert christliche Seelsorge und wie da bei Menschen mit verschiedensten Religionen? Gerade nachher reden wir mit einer Pfarrerin, die mit Asylsuchenden arbeitet.
Godspeed, all the beggars are done. They all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might be doomed never to find. Without a trust, the flaming fields am I too dumb to refine. And if
Das sind die Shins mit New Slang. Ihr hört Subkutan und bei uns geht es heute um das Engagement von Kirchen im sozialen Bereich.
Es ist einfach ein Auftrag. Also man kann schon im Alten Testament bei Mose nachlesen, dass es dazu gehört, zu unserem Glaubensleben, dass man Leute schützt, die in schwierigen Situationen sind.
Das sagt die reformierte Pfarrerin Beatrice Teuscher. Sie ist Seelsorgerin in einem Empfangs- und Verfahrenszentrum, kurz EVZ. Dort können geflüchtete Menschen ein Asylgesuch einreichen und vorübergehend wohnen. Während dem Aufenthalt wird ihnen ein Seelsorgedienst angeboten. Z Bern unter anderem von der Beatrice Teuscher. Unsere Redaktorin Livia Schambron hat mit ihr über die Rolle der Religion in ihrer Arbeit geredet.
Nachdem ich am Empfang meinen Pass gezeigt habe und die Glastür aufgegangen ist, komme ich ins Innere vom Empfangs- und Verfahrenszentrum Ziegler. Dort wartet schon Beatrice Teuscher auf mich. Sie führt mich vorbei an einer spielenden Kindergruppe in ihrem Büro. Als Seelsorgerin für Asylsuchende hat sie viel mit Menschen aus ganz verschiedenen Ländern zu tun. Die Asylsuchenden warten im EVZ alle auf einen Asylentscheid. Das Warten auf einen Entscheid und die Ungewissheit, wie der Entscheid ausfällt, sind häufig sehr belastend.
Und das ist aber für uns als Seelsorgende die Phase, wo wir probieren, die Leute bei ihren Ressourcen zu packen. Also zu hören, was gibt ihnen Kraft, wo haben sie ihre Stärken, wo haben sie ihre Interessen. Und je nachdem machen wir manchmal so Sachen, dass wir wie jemand mal ins Kunstmuseum begleiten, wo einfach zum Beispiel früher Kunst hat gemacht. Oder es kann sein, dass wir jemanden auf die Rechtsberatungsstelle begleiten, wo es wichtig ist, dass schnell ein Anwalt ins Spiel kommt.
Die Aufgaben von der Beatrice Teuscher sind sehr vielseitig. Häufig geht es einfach darum, den Asylsuchenden Zeit zu schenken, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, sie ihrem Alltag zu unterstützen und gemeinsame Gespräche zu führen, wenn das gewünscht ist.
Meistens ist es so, dass man nicht sofort auf das Thema Religion kommt. Vorher sind andere Themen entscheidend. Man muss sich vorstellen, dass es einfach auch ganz normale Leute sind, die gehört werden, die gesehen werden, die Kommunikation suchen. Und das Thema Glauben taucht nachher auf die unterschiedlichsten Arten auf. Aber was sich immer wieder zeigt, ist eben schon Leute, die jetzt zum Beispiel über das Meer sind, die wirklich um ihr Leben gebangen haben und wirklich Fürchterliches gesehen haben, auch, dass sie mir erzählen, dass es dann ganz wichtig war, dass sie Glauben hatten und Zuversicht, dass sie doch beschützt sind. Und so. Also das ist etwas, das immer wieder auftaucht.
Der Glaube sei eine wichtige Ressource von Kraft, Zuversicht und auch Identität in einem fremden Land. Die Asylsuchenden haben häufig ganz unterschiedliche Religionszugehörigkeiten. Auch gibt es viele verschiedene Formen, wie Religion gelebt wird. Trotzdem spielt die Kategorie Religion keine grosse Rolle bei der Seelsorge. Viel wichtiger ist der persönliche Glaube.
Da spielt es nachher nicht so eine Rolle, sind sie jetzt genau Muslime oder nicht, sondern es spielt eine Rolle, dass sie sich von jemandem geleitet und beschützt und tragen fühlen. Und wer denn der genau ist oder das genau ist, ist aber dann in dem Gespräch gar nicht so entscheidend. Und der Glaube für uns also als Seelsorger ist natürlich einfach auch wie so ein bisschen unsere Grundlage, wo wir davon ausgehen. Also wir reden auch viel im Team darüber. Also für uns ist zum Beispiel jede Begegnung mit einem anderen Menschen hat eine spirituelle Dimension. Schauen wir also etwas sehr Kostbares an, wo gegenseitiger Austausch passiert.
Bei diesem Austausch ist es egal, was eine Person gemacht hat, woher sie kommt oder an was sie glaubt. Trotzdem sind auch bei dem gegenseitigen Austausch strukturelle Machtverhältnisse vorhanden. Die Seelsorgenden haben ihre Familie da, sie kennen die Sprache und haben Versicherungen. Die Asylsuchenden hingegen sind häufig in einer sehr unsicheren Situation bezüglich ihrem Status, ihren Finanzen oder ihrer Zukunft. Beatrice Deutscher versucht, dem strukturellen Machtgefälle sehr bewusst und im Rahmen der Möglichkeiten entgegenzuwirken.
Es ist nicht so, dass wir einfach nur die Gebenden sind und die Asylsuchenden die Empfangenden, sondern was sie uns erzählen, was sie uns an Vertrauen schenken, was sie uns an einfach ihrer Menschlichkeit schenken, das ist für uns unsäglich kostbar und wir probieren das wirklich auch als etwas Kostbares anerkennen. Und ich glaube, mit dieser Haltung ist man ein bisschen gefeit davon, dass man so in das Helfenschema kommt oder das Klient-Therapeut-Schema und so. Wir wollen das nicht, ganz bewusst nicht.
Auch helfen die Asylsuchenden und ihre Erfahrungen und Erlebnisse der Beatrice Deutscher immer wieder dabei, die bewusste Haltung einzunehmen.
Die Leute bringen so viel an Kraft, an Energie, an Wissen, an wirklich auch an Taktiken, wie sie unsägliche Schwierigkeiten, die ich mir gar nicht vorstellen kann, zum Teil überwunden haben, dass wir sowieso in eine Position kommen vom Staunen und vom Respekt haben. Einfach durch das, dass wir sehen, was sie alles geschafft haben.
Ein Beitrag von Livia Schambrunn. Und bevor wir nachfragen, wo die Grenzen zwischen Helfen und Missionieren gezogen werden, gibt es noch ein bisschen Musik. Da ist Rai mit Count to Five.
I'm all out of place. It's raining on this race. You're all out of place, my babe. It's written on your face. Bring your souls to me. We'll be right back.
Im sozialen Bereich arbeiten sehr viele religiöse Menschen, die im Auftrag der Nächstenliebe handeln. Das haben wir am Anfang der Sendung gehört. Weil Nächstenliebe ist ein zentraler Wert des Christentums. Da stellt sich die Frage, wo die Grenzen zwischen Nächstenliebe und Mission sind. Missionieren bedeutet laut Duden eine Glaubenslehre, besonders das Christentum unter anders bzw. Nichtgläubigen verbreiten. Wie stehen die Schweizer Landeskirchen zum Missionieren? Da hat unsere Redaktorin Martina Waldis vom Zusammenschluss von der reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn wissen.
Beim Wort «missionieren» kommt bei vielen Leuten ein negatives Bild von Priestern in Kolonialzeiten zu Afrika auf, die ihre Macht missbraucht haben. Darum ist Mission im interreligiösen Bereich wie auch in den ökumenischen Debatten zwischen verschiedenen Kirchen ein heisses Thema. Mission aber ist bis heute ein zentraler Auftrag der Landeskirche, schreibt mir Heinz Bichsel von der reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn auf Anfrage. Und weiter?
Grundsätzlich ist es wichtig, ganz unaufgeregt festzuhalten, dass Mission als Bewegung von Kirchen nach außen nicht per se problematisch ist. Auch aus landeskirchlicher Sicht ist klar, dass die Kirche nicht bei sich selbst, also bei der engsten sonntäglichen Kerngemeinde, stehen bleiben darf, sondern einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag hat und an verschiedensten Brennpunkten präsent sein muss.
Präsenz sein heisst unter anderem, Menschen in Not zu helfen und zu unterstützen. Liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Nächstenliebe gehört zu einem der zentralen Werte im Christentum und trägt in sich einen klaren missionarischen Auftrag, schreibt Heinz Bichsel. Es sei aber wichtig zu unterscheiden zwischen Menschen in Not zu helfen oder sie in ihrer Situation auszunutzen. In Bezug auf geflüchtete Menschen sage ich darum klar,
dass es ein missionarischer Auftrag der Kirche ist, sich für die Würde dieser Menschen und generell für die Menschenrechte von Migrantinnen und Migranten einzusetzen, Beziehungen zwischen Einheimischen und Zugezogenen zu ermöglichen und so solidarische Netzwerke zu schaffen.
Zitiert aus der Antwort von Heinz Bichsel. Aber werden dann nicht automatisch christliche Werte vermittelt?
Aus landeskirchlicher Sicht sind wir strikte dagegen, dass Hilfsprojekte oder Betreuungsangebote für Migrantinnen und Migranten, die sich bezüglich ihres Rechtsstatus und gegenüber der dominanten Kultur in einer Situation der Schwäche befinden, zur Verbreitung religiöser Botschaften verwendet werden.
Problematisch sagen beispielsweise Botschaften von evangelischen Gruppierungen, die religiöse Werbung mit dem Versprechen verbinden, dass eine Konversion zum Christentum helfen soll, einen besseren rechtlichen Status in der Schweiz zu bekommen. Die Konversion hingegen, das kann man niemandem verbieten, schreibt Heinz Bichsel von der reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn.
Konversion ist wesentlicher Bestandteil des Menschenrechts auf Religionsfreiheit. Aber sie lebt eben von dieser Freiheit der menschlichen Entscheidung und darf nicht mit falschen Versprechungen herbeigeführt werden.
Es ist schon auch immer schwer, nachzuweisen, wieso und aus welchen Gründen jemand zum Christentum konvertiert. Ist es die rettende Hand, die ein Mensch von einem Glauben überzeugt, oder ist es ein innerer Wandel? Das weiss nur jeder für sich selber. Schlussendlich ist es ja nicht nur die Kirche, die Menschen in Not unterstützt. Es sind staatliche wie soziale Hilfsprojekte, die Migranten und Flüchtlinge in verschiedensten Sachen unterstützt. Klar ist aber, dass es so oder so ein Machtverhältnis widerspiegelt. Es hilft noch immer der Europäer, ein Mensch, der aus ehemaligen Kolonien zu uns kommt. Und bestehen nicht auch wir auf Werte wie Toleranz, Respekt und Gleichberechtigung, die sie annehmen müssen, damit sie in unserer Gesellschaft integriert sind? Es ist ein schmaler Grat zwischen Nächstenliebe und Missionierung.
Ein Beitrag von Martina Waldis. Zitat sind gelesen worden von Markus Roth. Und da ist es auch schon wieder für die heutige Dosis Subkutan. Wenn ihr etwas verpasst habt oder wollt nachhören, findet ihr den Podcast zu dieser sowie auch zu allen vergangenen Sendungen auf rabe.ch/subkutan. Oder auch in der iTunes-Podcast-App und in jeder sonstigen Podcast-App. Subkutan. Mami, Papi, Sohn und Tochter wohnen zusammen in einem Einfamilienhäuschen. Es muss nicht so sein. Nächste Woche bei Subkutan geht es um Familien, die bewusst ein anderes, alternatives Familienmodell gewählt haben. Zum Beispiel, dass man zusammen mit ganz vielen anderen Erwachsenen und Kindern in einer grossen WG wohnt. Mehr dazu nächste Woche gleiche Zeit, gleicher Sender. Und wenn auch du eine Idee hast für ein Sendungsthema, schreib uns doch an subkutan@rabe.ch oder auch auf Facebook. An dieser Sendung mitgeschafft haben der Markus Roth, die Livia Schambron und die Martina Waldis. Mein Name ist Zita Bauer. Schön, sind ihr dabei gewesen.
Yeah, this one's gonna blow your mind.
Rabe, 95,6. Mua.